Ihr Lieben, wir leben in besonderen Zeiten. Manche Leute sprechen sogar von einer Zeitenwende. Entbehrungsreiche Jahre stehen uns bevor und eine Krise jagt inzwischen die andere. Auf die Klimakrise folgte die Corona-Krise, dann der Krieg in der Ukraine und nun haben wir auch noch eine Gaskrise, eine Teuerungskrise und eine Hungerkrise in Afrika. Krisen scheinen nicht mehr die Ausnahme zu sein, sondern inzwischen das Normale. Und leider macht das auch vor unserer Gemeindetür nicht Halt. In vielen Gottesdiensten sitzt nur noch die Hälfte derer, die mal vor Corona kamen. Einige sind inzwischen im Internet mit dabei, aber viele haben ihre Prioritäten einfach weg von der Gemeinde geschoben. Während Corona haben sie gelernt, dass Nächstenliebe bedeutet, Abstand zu halten. Und dabei sind sie geblieben, ohne zu bedenken, was das mit denen macht, die sich für unsere Gemeinde engagieren. Früher hatten wir mal 82 Millionen Bundestrainer in unserem Land, die den Job alle besser machen wollten als Jogi Löw. Seit Corona sind, so scheint mir, daraus 82 Millionen Virologen geworden, die es besser wissen als Christian Drosten. Und der Streit und die Kämpfe deswegen wurden weitaus aggressiver geführt als beim Fußball. Ist Corona nun eine Seuche biblischen Ausmaßes oder nur eine Grippewelle? Die Diskussionen wurden zum Teil sehr unsachlich und unfreundlich geführt. Auch wir als Gemeindeleitung haben uns da manches anhören müssen. Das verletzt und hinterlässt Narben. So spüre ich bei vielen in unserer Gemeinde eine tiefe Erschöpfung, vor allem bei den Mitarbeitern. Ich sehe auch eine große Verzagtheit, überhaupt noch von Jesus zu erzählen oder hinauszugehen ins Dorf. Da ist in der Gemeinde eher Müdigkeit als Leidenschaft zu spüren. Doch genau jetzt startet unser Bund Freier Evangelischer Gemeinden eine Kampagne mit dem Titel »Das Evangelium inspirierend weitersagen« und wir machen ab heute dabei mit. Vielleicht denkst du, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben doch ganz andere Sorgen. Aber ich frage mich, haben wir diese Sorgen vielleicht, weil wir das Evangelium aus dem Blick verloren haben? Wenn wir ein Herz für die verlorenen Menschen um uns herum hätten, dann hätten wir doch längst aufgehört zu streiten und würden uns für sie einsetzen. Wenn wir ein Herz für Gottes Mission hätten, dann würden wir doch aufhören, über Corona nachzudenken und stattdessen das Evangelium weitergeben. Eine Gemeinde, die immer nur nach innen gerichtet ist, steht nicht mehr im Licht des strahlenden Evangeliums. Eine Gemeinde, die nicht nach draußen geht, wird krank. Schon etliche Gemeinden haben sich völlig in Diskussionen und Nebensächlichkeiten zerfleischt, weil sie Gottes Mission für diese Welt aus dem Blick verloren haben. Und darum möchte ich euch mit hineinnehmen, neu zu hören, wozu Jesus uns eigentlich hierher gestellt hat. Lasst uns von ihm wieder lernen, worauf es wirklich im geistlichen Leben ankommt. In Matthäus 9 heißt es, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Und als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ein erster Gedanke, die Not sehen. Die Nachrichten sind voll davon, dass die Zahl der Notleidenden in unserer Bevölkerung immer weiter wächst. Die Tafeln berichten von 80% mehr Besuchern und 40% weniger Spenden. Allerdings lässt sich die wirkliche Not ja gar nicht in Zahlen und Texten abbilden. Da musst du schon selber dir das ansehen und zulassen, dass dich diese Schicksale berühren. Viele Menschen um uns herum sind vom Leben gezeichnet. Sie haben als Kinder Gewalt oder Alkoholmissbrauch erlebt und sie kommen aus dem Sumpf nicht heraus. Sie hängen vielleicht an der Bushaltestelle herum und ihnen wurde gesagt, dass sie zu dumm für eine ordentliche Ausbildung sind. Andere haben geliebte Menschen verloren und sind einsam und verzweifelt in unserem Dorf. Da sitzt der junge Vater am Spielplatz, der seine Ehefrau vor kurzem an Krebs verloren hat. Oder ein älterer Herr geht jeden Tag zum Friedhof, um mit seiner verstorbenen Frau zu reden. Wieder andere in unserem Dorf haben nie viel Geld verdient und nun, bei dieser Teuerungskrise, wissen sie nicht mehr aus noch ein Sie schämen sich, zur Tafel zu gehen und werden im Winter womöglich mit dem Backofen heizen. Ein Blick in die Augen und Wohnungen unserer Mitmenschen offenbart uns eine ganze Menge. Und darunter sind viele, die kennen Jesus nicht. Sie haben also noch nicht mal einen Hirten, dem sie ihre Sorgen nennen können. Ich frage mich ganz oft, wie die Menschen um uns herum das aushalten. Und ich bin sicher, dass für viele von ihnen die vergangenen Jahre der Pandemie noch viel schlimmer waren als für uns, die wir Jesus kennen. Jesus jedenfalls wurde von Mitleid ergriffen, als er die vielen Menschen sah. Er sah nämlich, wie hilflos, ängstlich und erschöpft sie waren. Er ging mit offenen Augen und wachen Sinnen durch die Straßen der Dörfer. Und ich finde, es lohnt sich, Jesus an dieser Stelle zu folgen. Ganz praktisch könnte das für dich bedeuten, mit einem Spaziergang durch unser Dorf mal zu beginnen. Schau dir doch mal die einzelnen Häuser und deren Bewohner an und bete für sie. Achte auf Details. Nimm wahr, wie es den Menschen in deiner Umgebung geht. Was strahlen sie aus? Und dann lass dich vom Mitleid Jesu ergreifen. Als Jesus die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ein Hotelbesitzer kam zum Glauben an Jesus und wollte etwas Gutes tun. Er lud Kinder aus einem prekären Stadtviertel zu einem besonderen Tag in sein Hotel ein. In der Hotelküche arbeitete ein Mann, der schon viele Auszubildende vergrault hatte. Der Hotelbesitzer hatte überlegt, ihn deswegen zu entlassen. Mit den Kindern schien er überfordert zu sein, aber sie hatten so viel Spaß, ihre Kochmützen zu bemalen. Am Ende des Tages schenkte ein kleines Mädchen dem Ausbilder seine Kochmütze. Sie hatte sie gar nicht angemalt. Sie hatte nur etwas drauf geschrieben. Da stand: Danke, das war der schönste Tag in meinem Leben. Das veränderte diesen Mann. Ab sofort ging er ganz anders mit seinen Untergebenen in der Küche um. Und ein Jahr später erhielt er sogar eine Auszeichnung von der IHK als bester Ausbilder der Stadt. Ich hoffe, ihr merkt, das Christentum ist eigentlich eine Geschichte voller Mitgefühl und verändernder Leidenschaft. Das mag man auf den ersten Blick nicht erkennen, weil wir in Deutschland in einer Kultur leben, die in Bezug auf den Glauben nicht gerade vor Emotionen sprüht. Aber wenn wir auf Jesus schauen, dann spüren wir, was für ein leidenschaftlicher Mensch er war. Ein tief bewegter Gott, den das Mitleid zu uns immer wieder berührte. Jesus predigte bis an den Rand der Erschöpfung, um den Menschen Gottes Liebe nahe zu bringen. Er heilte alle Kranken und Zerbrochenen, die man zu ihm brachte. Er wollte, dass sie wieder leben und nochmal neu anfangen können. Ihn packte der heilige Zorn, als er wahrnahm, wie die, die das Sagen haben, anderen Leuten Lasten auflegen, die sie selbst niemals zu tragen bereit gewesen wären. Und er wurde sogar handgreiflich, als Menschen den Tempel, das Haus Gottes, zu einem schlichten Wochenmarkt degradierten. Aber vor allem leidet Jesus darunter, dass die Menschen ohne ihn für immer verloren gehen. Sie sind wie Schafe in der Wüste, die keinen Hirten haben. Sie sind völlig hilflos, ängstlich, erschöpft und gehen zugrunde. Darum drittens, gemeinsam helfen. Selbstverständlich ist jeder einzelne Mensch für Jesus wichtig. Aber Jesus sieht uns Menschen auch aus der Perspektive der ganzen Herde. Bei aller Not, die uns umgibt, sind wir immer versucht, schnellstmöglich aktiv zu werden. Wir besuchen die alte Dame von nebenan und tun ihr damit etwas Gutes. Wir helfen bei der Tafel oder spenden für die Armen. Alles wunderbar. Aber es sind immer nur Tropfen auf den heißen Stein. Darum lenkt Jesus unsere Perspektive auf die Herde. Denn in der Gemeinschaft können wir viel intensiver helfen. In der Gemeinde werden Leute verändert. So sagt Jesus zu seinen Jüngern: Hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Die Gemeinde ist der Schlüssel, um Situationen nachhaltig zu verändern. Die Gemeinde ist der Schlüssel, um ganze Dörfer und Städte positiv zu verändern. Aber es gibt nicht genügend Mitarbeiter. Dieses Phänomen gab es also schon zu Zeiten von Jesus und bis heute hat sich nichts daran geändert. Wir suchen als Gemeinde auch ständig Personal, um die vielfältigen Aufgaben zu übernehmen, die uns Jesus aufs Herz gelegt hat. Wir haben so viele tolle Ideen, aber es fehlt an Menschen, die sich dafür begeistern lassen. Wir suchen Frauen und Männer, die sich im Kindergottesdienst engagieren und ein Herz dafür haben, den Kindern von Jesus zu erzählen. Wir suchen junge Erwachsene, die sich für Teenager begeistern können, um sie auf ihrem Weg mit Jesus zu unterstützen. Wir suchen Mitarbeiterinnen in den Jungscharen, die bereit sind, junge Leute zu prägen. Wir suchen Leute, die technikaffin sind und Lust haben, für guten Ton und Bild zu sorgen. Das ist alles, was wir uns als Gemeinde wünschen und was wir auf dem Herzen tragen. Und manchmal redet Gott auch durch solche Aufrufe zu Menschen, vielleicht ja auch zu dir. Oft ist es aber wichtiger, nicht aus einem Appell heraus zu handeln, sondern aus einer tiefen Leidenschaft. Und die kommt, wenn du dir im Gebet wieder die Augen offen öffnen lässt von Jesus, dass du dir zeigen lässt von ihm, was er für dich vorhat. Darum viertens, gemeinsam beten. Der Psalmist betete: Lass mich schon früh am Morgen erfahren, dass du es gut mit mir meinst, denn ich vertraue dir. Zeige mir, wohin ich gehen soll, denn nach dir sehne ich mich. Zeige mir, wohin ich gehen soll. Das ist die Bitte um offene Ohren und Augen. Nicht erst seit der Erfindung des Mobiltelefons gehen unsere Blicke immer weiter nach unten. Und nicht erst seit 15 Jahren wird unsere Gesellschaft immer egoistischer. Das gab es auch schon früher. Wenn wir aber neu bitten, mit offenen Ohren und Augen durch die Welt zu gehen, werden wir merken, dass es ganz einfache Ansatzpunkte gibt, das Evangelium weiterzugeben. Ja, ich bin überzeugt, es wird passieren. Es geht gar nicht darum, das aus Krampf zu tun, sondern aufmerksam zu werden, wann Jesus uns Türen öffnet und wann der richtige Zeitpunkt ist. Darum ermutigt Jesus seine Jünger, bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Bittet ihn. Vor aller Aktivität führt Jesus seine Jünger zu dem zurück, um den es eigentlich geht, um den Vater im Himmel, den Vater, der sich um seine verlorenen Kinder sehnt, um sie zu retten. Nachdem die Jünger also die Not der Menschen und ihre Hilflosigkeit erkannt haben, führt Jesus sie ins Gespräch mit dem Vater. Denn nur aus unserer Beziehung zu Gott können wir weise und nachhaltige Entscheidungen treffen. Und bei ihm können wir lernen, dass er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. So möchte ich dich einladen, dich im Gebet neu in die Mission Gottes hineinnehmen zu lassen. Das ist es, worauf es ankommt. Und darum möchte ich jetzt mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du die Welt so sehr liebst. Dir liegen die Menschen total am Herzen. Und bitte vergib, wo wir hart und stumpf geworden sind. Bitte schenk uns eine neue Leidenschaft. Statte uns mit Augen aus, die unsere Umwelt wahrnehmen. Hilf uns, Menschen zu erblicken, die dich nicht kennen. Und schenk uns das Bedürfnis ins Herz, sie mit dir bekannt zu machen. Statte uns neu mit Leidenschaft für deine Sache aus. Amen. Noch ein letztes. Woran wird man erkennen, dass wir die neue Leidenschaft tatsächlich gewonnen haben? Woran wird deutlich, dass wir uns für Jesus wieder begeistern lassen? Ich denke, erstens, wir gehen fröhlich wieder in den Gottesdienst. Wir lassen uns inspirieren. Wir sind bereit, Jesus zu folgen und teilen seine Mission. Wir werden erfüllt von Gottvertrauen und Menschenliebe. Zweitens, wir sind dankbar, dass wir zu Gottes Herde dazugehören. Wir freuen uns über die Menschen unserer Gemeinde und genießen die Gemeinschaft im Hauskreis. Wir nehmen Anteil aneinander. Wir sind ehrlich zueinander, wir beten füreinander und wir ringen miteinander um Einsichten aus der Bibel. Drittens, wir arbeiten gerne in der Gemeinde mit. Wir bringen unsere Begabung, unsere Zeit und vielleicht auch unser Geld mit Freuden in das Reich Gottes ein. Wir sind stolz auf unsere Gemeinde. Und wir erleben, wie Jesus uns gebraucht. Wir machen gute und stärkende Erfahrungen im Glauben und wir erzählen von den Wundern Jesu mit leuchtenden Augen, so wie Jonathan das vorhin gemacht hat. Viertens, unsere Kinder gehen gerne in die Gemeinde. Sie wachsen dort in einer geschützten Atmosphäre auf und lernen Jesus kennen und lieben. Und fünftens, es kommen neue Leute zur Gemeinde. Weil wir begeistert von Jesus sind, steckt das andere an. Weil wir im Auftrag Gottes unterwegs sind, spricht das andere an. Und auch wenn die Leute nicht sofort zum Glauben kommen, spürt man doch, wie sehr sie sich wünschten, zu glauben und dazuzugehören. Das kommt euch irgendwo bekannt vor? Ja, in Apostelgeschichte 2 wird uns das von der ersten Gemeinde in Jerusalem berichtet. Und es fiel ihnen damals gar nicht schwer. Sie waren einfach mit Begeisterung bei der Sache. Darum noch 5 Gedankenanstöße, die uns helfen, diese Begeisterung neu zurückzugewinnen. Es fängt damit an, dass wir Ja sagen zu unserer bescheidenen Lage. Ja, in unserem Land ist Christsein nicht mehr gefragt. Aber wir resignieren deswegen nicht. Eine kleine Herde zu sein, erinnert uns an die ersten Christen. Aus bescheidenen Anfängen hat Jesus etwas Großes wachsen lassen. Wir träumen nicht von der Rückkehr alter Zeiten. Sie werden nicht zurückkommen und sie waren wahrscheinlich auch gar nicht so gut, wie wir denken. Die goldene Zeit der ersten Gemeinde in Jerusalem hielt auch nicht ewig an. Ja, wir wissen, dass es im Leben der Gemeinde immer mal Auf und Abs gibt. Darum sind wir bereit, die nächste Welle des Heiligen Geistes zu nutzen. Wir sind gespannt, was Gott als nächstes tun wird. Welche Kapitel wird er wohl noch mit uns schreiben? Zweitens, wir suchen Gott im Gebet. Wir selbst werden gar keinen Neustart schaffen. Das kann nur Gott. Wir sind nicht die Retter unserer Gemeinde, darum strecken wir unsere leeren Hände nach Jesus aus. Henry Cloud spricht an dieser Stelle von einer lebensrettenden Hoffnungslosigkeit. Es ist unsere Rettung, wenn wir alles von unserem Gott erwarten. Jesus sagt, bittet und ihr werdet bekommen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Drittens, wir suchen Versöhnung und lernen zu lieben. Die Zerstrittenheit unter Christen ist ein Skandal. Sie untergräbt unsere Glaubwürdigkeit. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein, aber gerade wir sollten es lernen, bei aller Unterschiedlichkeit das Gemeinsame zu sehen. Wir sind doch eins in Jesus. Darum begegnen wir unseren Geschwistern mit Respekt. Wir können doch nicht von einem Gott der Vergebung predigen und dabei selbst unversöhnt leben. Darum finden wir nach all den Corona-Streitigkeiten wieder zueinander und lassen uns nicht mehr auseinandertreiben. Jens Spahn sagte, wir werden uns nach Corona viel zu vergeben haben. Das stimmt. Und wenn wir Christen das nicht schaffen, wer dann? Viertens, wir feiern aufs Neue das Evangelium. Darum geht es ja in dieser Kampagne. Denn was macht uns als Gemeinde aus? Dass wir gute ethische Werte vermitteln, dass wir anderen helfen, das können andere Gruppen auch. Aber das Evangelium Gottes, das gibt es nur bei uns. Es ist möglich, mit Gott in Kontakt zu treten. Denn Gott sucht die Verlorenen und rettet sie und er rennt uns entgegen. In seiner Freude überhört er sogar die Beichtrede des verlorenen Sohnes. Er macht ihn ganz schnell zu seinem Sohn. Er macht uns zu seinen Söhnen und Töchtern. Er möchte nicht mehr ohne uns sein. Auch wenn wir mal versagen, gibt es immer einen Neuanfang für uns. Jeden Morgen ist Gottes Gnade neu für uns da. Ja, und Jesus weiß, dass diese Welt zum Fürchten ist. Aber er macht uns Mut mit den Worten, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So dürfen wir seit Ostern glauben, dass am Ende eben nicht der Untergang steht oder die Krise. Da wartet eine neue Erde auf uns. Unser Namensschild steht bereits auf der Festtafel Gottes. Und die Erneuerung unserer Gemeinde kommt genau aus diesem Evangelium, nämlich von Jesus, der die Krisen dieser Welt überwunden hat. Und fünftens, wir brechen auf. Wir wenden uns nach außen und verschanzen uns nicht mehr im Innern oder in unseren Wohnungen. Wir gehen los für Jesus und geben das Evangelium endlich wieder weiter. Und in diesem Aufbrechen und Gehen werden wir erneuert. Jesaja sagt, alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. Dahinter steckt ein Bild, es geht um die Mauser. Nach der Ruhe des Winters bekommt der Adler ein neues Federkleid. Er richtet sich mit neuer Kraft auf und fliegt los. Genau das wünsche ich uns allen. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus uns das schenken wird. Denn es geht ja hier nicht um deine oder meine Gemeinde, es geht um die Gemeinde Jesu. Er ist die Hoffnung für uns, ja für die ganze Welt, und er hat so viel Erfahrung mit Totem und Abgestorbenen. Er hat Lazarus von den Toten auferweckt, und wir sind doch nicht toter als Lazarus. Jesus hat aus dem vorlauten Petrus den Felsen einer Gemeinde gemacht, und wir sind doch nicht bockiger und schwerer zu führen als Petrus. Jesus hat die Lahmen geheilt, und wir sind doch nicht unbeweglicher als Gelähmte. Jesus hat aus einem zusammengewürfelten Haufen von 12 Männern eine verschworene Gemeinschaft gebildet, und wir sind doch nicht merkwürdiger als die Jünger. Jesus kündigte sogar an, im Notfall die Steine für sich schreien zu lassen, und ich glaube, wir sind nicht schüchterner und sprachloser als die Felsbrocken da in Israel. Und letztlich sind unsere derzeitigen Krisen nichts im Vergleich zu Golgatha, wo Jesus am Kreuz für uns starb. Dort hat Jesus gesiegt, und er wird sich auch in unseren Krisen als der Sieger erweisen, denn selbst die Pforten der Hölle können ihn nicht aufhalten. Das macht mir Hoffnung. Amen.